ARD.
Audiothek. Das ist Sucht und Süchtigzeit. Mein Partner, mein Host, mein Co-Host heute ist nicht John Cook. Liebe Grüße und gute Besserung ans Krankenbett. Ich rolle jetzt für meinen Co-Host heute vielleicht den roten Teppich aus. Ich probiere es. Maximilian Pollux ist schon seit vielen Jahren Sobriety-Influencer, wie man heutzutage sagt. Er kümmert sich darum, auch mit seiner Geschichte anderen Menschen zu helfen, dass Menschen ihren Konsum hinterfragen. Dafür schon mal vielen lieben Dank. Und bist auch sehr erfolgreich mit deinen True-Crime-Geschichten. Ich begrüße bei Sucht und Süchtig Maximilian Pollux.
Hallo, ich habe meine Hose schon aufgemacht.
Ich auch.
Ja, einfach nur so, weil es wegen der Bequemlichkeit. Ich fühle mich angekommen, ich bin angekommen.
Würdest du sagen, ich gehe jetzt ins Öffentlich-Rechtliche, da macht man jetzt die Hose auf beim Mikrofon. Ist das eine Kaulasität oder eine Korrelation?
Nee, das Ding ist ja, ich bin schon viele, viele Jahre bei den Öffentlichen und das erste Format, das ich erfolgreich gepitcht habe, hieß Der Gangster, der Junkie und die Hure. Mhm. Deswegen muss ich da ein bisschen so meinem Ruf treu bleiben. Ich habe damals den ganzen...
Hast auch schön den anderen Podcast gleich untergebracht?
Ja, natürlich. Ja? Das ist ja wichtig. Ja. So macht man ja...
Liebe Grüße an den SWR.
Und letzte Woche war ich beim BR und heute sitze ich jetzt hier beim RBB das erste Mal. Schön.
Ist aber auch in einer SWR-Produktion. Ne? Wir sind eine Co-Produktion aus SWR, Radio 1 und RBB.
Ja, das machen die ja nur dass sie die Kohle irgendwie unterbringen.
Ja. Hast du da recht,
wir werden so fett bezahlt, also die ganzen Millionen, die musst du aus diesen verschiedenen Pötten irgendwie holen.
Da müssen wir nochmal sprechen, fett bezahlt, na gut.
Ja, mein. Ja. Könnte schlimmer sein, oder?
Passt schon.
Für einen Remover-Koffer hat's gereicht, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
Bei dir?
Ja, bei dir doch auch.
Jetzt nein, hör mal auf. Ich hatte sie auch alle, aber ich habe sie ja verpfändet, um in Kokain einzutauschen. Ich habe sie auch noch nicht wieder gekauft, da ich mich erstmal jetzt du weißt ja, ich bin noch nicht so lange clean, letzte 2 Jahre und bin seit einem Monat eine neue Wohnung eingezogen und da liegen im Moment doch die Präferenzen den Lebensunterhalt erstmal sortiert zu gestalten.
Das Lustige ist ja immer, wenn ich Leute treffe, die eher auf der Konsumentenseite waren und die das finanziert haben, also ihren Konsum nicht mit Straftaten eigentlich finanziert haben, sondern mit legaler Arbeit und Verpfänden von Sachen und so lange, wie es halt irgendwie geht, bevor man den Arsch verpfändet am Ende. Und dann ist es für mich immer so ein komisches Gefühl, weil ich komme ja von der anderen Seite.
Ja, ja.
Also ich hatte mit 18 eine Beteiligung an einem Pfandleiher. Also ich hatte einen An- und Verkaufladen in Nürnberg. Mhm. Im Grunde war das sogar eine Kette. Also wir hatten 3 Stück. Mhm. Und da sind diese Remover-Koffer, sind dann irgendwann immer so triple down, sind dann so zu mir gekommen. Mhm. Und auf der einen Seite ist es mir immer noch schwer, nach all den Jahren mich schuldig zu fühlen, so in dem Moment, so nicht zu denken, boah, geil, ein Remover-Koffer für 2 Gramm Koks, geiles Schnäppchen oder so, weil viel mehr hättest du nicht gekriegt von mir. Hätte ich dir 2 Gramm gegeben und dann hätte es gepasst, so.
Ja.
Und auf der anderen Seite fühle ich mich komplett widerlich, so bei dem Gedanken, was ich damals, ich war so wie so Smaug, der Drache irgendwie, ich habe diese ganze Scheiße angehäuft und ich hätte das, also ich hätte mehr Koffer haben wollen, als ich packen hätte
können. Hast du sie denn dann, also vielleicht nochmal kurz für die dich nicht kennen, das sind ja
Maximilian Pollux.
Wer soll das sein?
Pornostar.
Nein, aber ganz kurz, weil du das gerade angedeutet hast, magst du kurz 1-2 Sätze sagen zu der Vergangenheit, was bedeutet denn die andere Seite?
Ja, also ich war der klassische jugendliche Intensivstraftäter, habe diese ganze wirklich Laufbahn durchgemacht, von Diebstählen bis Raubüberfällen. Drogenhandel war dann das, wo ich mich drauf gesettelt habe, so mit 16, 17. Habe nichts anderes oder hauptsächlich das gemacht und alle Begleitdelikte, die damit einhergehen, also räuberische Erpressungen, Körperverletzungen, Waffenhandel war dabei und bin dann mit 21 ins Gefängnis gekommen ich habe 13 Jahre bekommen damals, habe davon 9 Jahre, 8 Monate gesessen, also bin sozusagen, wenn man mein Leben so anschaut, ich bin mit 21 ins Gefängnis und mit 31 raus. Ja, genau, deswegen so die andere Seite. Und danach habe ich, die Leute sagen immer, mein Leben geändert. Ja, mein Gott, ich hatte kein Leben, ich habe mir ein neues Leben aufgebaut. Ja. und habe mich entschieden, irgendwie diese Erfahrungen nicht nur zu verdrängen und was anderes zu machen, sondern eben das, was ich weiß, weiterzugeben und mit jungen Menschen zu arbeiten. Also ich arbeite auch eigentlich nicht mit Erwachsenen, Betroffenen, sondern ich arbeite eigentlich nur mit Jugendlichen. Wir haben einen Jugendhilfeträger gegründet, der heißt Sichtweisen mit AI. Da könnt ihr euch hinwenden, wenn ihr Hilfe braucht. Wir haben ein bisschen den Schwerpunkt sogar gelegt auf nicht nur die Arbeit direkt mit den Klienten, sondern auch auf die Angehörigen. Weil wir einfach gemerkt haben, so in der Suchthilfe oder ne, da ist es schon eher angekommen, so solche Worte wie Co-Abhängigkeit oder aber in der Kriminalität ist es noch gar nicht angekommen. Krass. Du hast diese Mütter, die irgendwie einen 16-Jährigen haben, der eine Hausdurchsuchung hat, also der eine Hausdurchsuchung nach Hause bringt. Mhm. Und diese Eltern haben vielleicht nie Straftaten begangen und plötzlich steht in der Früh halt ein SEK in der Wohnung, zerrt den Sohn raus, findet irgendwie ein halbes Kilo Speed oder was auch immer so, ne? Und dann nehmen sie den Sohn mit und diese Eltern sind komplett allein. Die haben keinen Ansprechpartner, die haben keinen im Umfeld. Die wussten nicht mal, dass ihr Sohn Drogen dealt, sondern die dachten halt, er kifft ein bisschen oder so. Mhm. Und das hat, bei meiner Mama war das ähnlich und deswegen haben wir eigentlich die Sichtweisen gegründet. Es können sich die Jugendlichen melden, es können sich die Angehörigen melden und wir versuchen zu helfen, so gut wir können.
Danke dir dafür, an alle in deinem Team und danke, dass du es auch hier gleich erwähnst. Sehr wichtig.
Drop ich immer. Also das ist so ein bisschen, da machen auch immer alle mit, sogar bei den Öffentlichen, weil ich weiß, wie es ist mit Werbung machen, aber ein gemeinnütziger Verein, der versucht zu helfen. Also ich verdiene damit so original kein Geld, sondern ich butter jedes Jahr kräftig da rein. Weil es halt auch einfach, die Leute haben überhaupt keine Lobby. Also wer will einem kriminellen Jugendlichen helfen? Das ist wirklich, das sind sehr wenige Menschen, die dafür irgendwie ein Herz haben.
Danke dir dafür. Wir gehen heute so ein bisschen, einfach mal ein bisschen querbeet durch verschiedene Themen. Eine kleine wilde Sendung.
Jawohl.
Ich habe mal kurz eine Frage. Als allererstes, daraus wird sich viel ergeben vielleicht. Wie war das für ein Gefühl? Weil ich gebe mal eine klassische Situation aus meinem aktiven Konsumalltag. So sagen wir im 7., 8. Jahr. Da war die Welt noch nicht komplett untergegangen, aber eigentlich schon. Aber ich habe es noch nicht bemerkt. Ich habe 3 Tage konsumiert, war 3 Tage wach. Mein Geld war alle. Und dann fange ich an, den Händler, wir sagen hier mal Händler in der Sendung, den Händler zu nerven mit Nachrichten. Dann durchsuche ich meine Wohnung, finde noch irgendeine Bluetooth-Box, schicke ihm ein Foto, das reicht ihm nicht. Dann habe ich angefangen, auch den Goldschmuck meiner Ex-Partnerin geguckt, wo steht da irgendwie 5586, was steht da drauf?
585 oder?
Also diese Zahlen.
Da bin ich dabei langsam. Ja, jetzt langsam hast du mein Interesse.
Und genau. Leider stimmt das sogar wahrscheinlich.
Ja.
Und so mit der Bluetooth-Box in den Ohrringen habe ich ihn dann doch überzeugt, weil ich kenne ihn schon ein paar Jahre, den Händler, und er gibt mir nichts mehr zum Anschreiben, weil ich einfach unfassbar unzuverlässig bin und dann das ihm wochenlang nicht zurückgebe. Der eine oder andere hat mich tatsächlich auch ab und zu mal ein bisschen bedroht, um da Druck aufzubauen, muss ich auch sagen. Da hatte ich so Angst, dass der an meiner Tür klopft und meine Partnerin aufmacht oder so. Kurzum, die Frage, die ich habe, ich steige dann mit der Bluetooth-Box und den Ohrringen in dein Auto, jetzt mal als Beispiel. Du siehst, ich bin völlig neben mir, ich bin, ich zitter, ich krieg Schweiß und du gibst mir das Konsumbehältnis, dann steige ich wieder aus. Das ist dir bestimmt ähnlich passiert. Was hat das damals mit dir gemacht und wie denkst du heute über, nicht über die Situation, dass du verkauft hast, sondern einfach über die Situation als du als Mensch?
Also ich habe relativ früh geschafft, in Anführungszeichen, mich von Endkonsumenten fernzuhalten. Das ist tatsächlich so eine Sache, die mir halt wichtig war, weil ich einfach auf diesen Stress keine Lust mehr hatte, so, ne? Diese Phase hatte ich so mit 16, 17. Da bin ich noch nicht mal, da ist ein bisschen nicht ins Auto gestiegen, da haben wir uns im Park getroffen, aber so dieses, ich habe das relativ früh abgeschnitten, weil ich habe einen Fehler gemacht, den viele Dealer machen. Ich habe gedacht, okay, pass auf, wenn ich größere Mengen verkaufe, verdiene ich mehr Geld. Das Problem, was gleichzeitig ist, der Preis sinkt, also du verkaufst dir dann günstiger, weil du eine größere Menge verkaufst. Mhm. Und um auf selbe Geld zu kommen, wie du bei dem Kleinen gekommen bist, musst du immer mehr verkaufen. Also es ist total weird. Dafür musst du natürlich weniger Hände am Tag schütteln, schüttelst vielleicht sogar irgendwann im besten Fall nur noch eine Hand im Monat. So, das war so dieses Ziel, oder eine in der Woche, eine Übergabe in der Woche, mehr dann gar nicht groß machen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, ich kann dir eine Situation geben, ich war in Tschechien, hatte einen Haftbefehl, ich war fast 2 Jahre auf Flucht, ich bin mit 19 aus Deutschland weg, hab dann durch Europa irgendwie, aber ich habe weiter gedealt, weil es das Einzige war, was ich konnte. Ich habe nichts anderes, ich hatte keine, ich wusste nicht, wie man anders Geld verdient. Also außer durch solche.
Du hattest ja anscheinend auch Talent dafür.
Ich hatte ein Talent dafür. Ja. Weil ich ein fleißiger Mann. Also ich bin ein sehr fleißiger, sehr zuverlässiger, sehr gewissenhafter Mensch. Und das ist in dem Business selten. So, ne? Die meisten Leute dort haben wenig Arbeitsmoral, würde ich jetzt mal sagen, so, ne? Insofern wurde ich recht schnell protegiert von älteren Leuten und gefördert und unterstützt und dadurch halt bin ich gewachsen. Und dann gab es aber eine Situation, wo ich in Tschechien, ich hatte mich versteckt, ich war wirklich in einem Ghetto, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was wir hier Ghetto nennen, sondern so, hey, die Leute haben teilweise keine Fenster, so, die leben zu siebt in einem Raum, ne, also Väter siehst du eh nicht, nur Mütter, die sich prostituieren mit Kindern, die sich prostituieren, es war wirklich kein guter Ort. Und das hat sich dann rumgesprochen, dass ich Meth habe. Man muss sich vorstellen, es war 2005, 2004, 2005, da war das hier noch gar nicht so richtig angekommen.
Mehr. Gar nicht.
Ja, wir haben angefangen, es zu drücken. Ist eine der Sachen, die schwer auf meinen Schultern lastet. Ich habe das verschenkt damals. Ich habe das Stadtspeed verschenkt, weil ich wusste, die Leute werden hängen bleiben. Und dann hat es in der Früh tatsächlich irgendwie geklingelt. Das erste Mal um 5:30 oder so. Ja, hey, bla, so, verpiss dich, ne? Dann um 6:30 wieder, ne? So lange. Und dann irgendwann mache ich halt auf. So, ich denke mir so, es muss ja jemand sein, der hier im Haus wohnt, weil die anderen wissen es nicht. Und dann war es halt eine schwangere Frau, die im Haus wohnt. Und diese Schwangere steht vor mir und in Tschechien damals oder halt auf der Straße dort hast du 0,1 für einen Zehner und es waren kleine Tütchen. Und diese 0,1 hast du in das Tütchen rein, die haben das in dem Tütchen mit ein bisschen Wasser einfach zack und haben das aus der Tütchen raus aufgezogen und halt gespritzt. Meth, so. In dem Land, wo es herkommt, haben sie es für einen Huni Straßenverkaufspreis vor 20 Jahren gekauft. Also kannst du dir vorstellen, wie was für eine Abzockung da eigentlich stattfindet. Und die wollte halt echt nur irgendwie einen Schuss so. Und ich habe das ja gegeben so. Obwohl ich es überhaupt gar nicht, nur damit ich die los bin, nur damit die geht, nur damit die mich nicht weiter nervt. Und ich habe gar nicht daran gedacht, dass das eine schwangere Frau ist. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Das war mir, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht verstanden. Ich war so distanziert von diesem Endkonsum, dass das für mich, das war nicht, also ich habe diese Diskussion, ne? Dieses Beispiel habe ich später, ich habe mittlerweile über 700 Workshops in Schulen gemacht und Jugendeinrichtungen, Jugendhäusern, Wohngruppen, überall, Jugendgefängnisse, Jugendarrestanstalten. Und ich habe immer dieses Beispiel genommen und habe dann angefangen, okay, jetzt nehmen wir an, diesem Kind passiert was, weil davon kann so ausgehen, wenn die Methballer die ganze Zeit, okay, wer ist schuld? Und dann habe ich das mit den Jugendlichen besprochen. Trifft mich schuld? Und dann ist es sehr interessant, wie Menschen das bewerten. So, ne? Dann habe ich dann immer noch eine andere Person dazwischen geschalten. Ja, stellt euch vor, ich habe es nicht ihr direkt gegeben, sondern ich habe es einem Dealer verkauft. Und der gibt's ihr. Bin ich jetzt schuld? Und es ist sehr interessant, wie Leute, also wie lange man schuld ist und ab wann man plötzlich nicht mehr schuld ist, aus irgendeinem komischen Grund. Und deswegen meine klare Bewertung der Situation heute. Wenn ihr an einem Rad aus Scheiße mitarbeitet, dann seid ihr Teil von dem, was dieses Rad aus Scheiße produziert. Ihr seid sowohl verantwortlich für die Umweltschäden, die die Produktion hat. Gerade das Beispiel Kokain ist ja verheerend, was in anderen Ländern passiert. Die ganzen Kokser hier sehen ja gar nicht, was für ein Leid in den Herkunftsländern produziert wird, was für ein Leid in den Transitländern produziert wird.
Ja.
Und daran seid ihr mit Schuld. Ich sage nicht, dass das... Ich bewerte das nicht moralisch. Ich will nur sagen, ihr seid dafür mitverantwortlich. Das Wort Schuld ist ein komisches Wort. Nehmen wir das Wort verantwortlich. Ihr seid als Konsumenten genauso wie als Dealer dafür verantwortlich. Ob du deinen Goldschmuck von deiner Freundin verpfändest oder mir Geld gibst, das du über dein Gehalt bekommen hast oder über den Raub, spielt für mich keine Rolle. Auch heute noch bin ich dazu distanziert. Ich würde es nie wieder machen, aber...
Ja. Jetzt interessiert mich gerade, wie hast du eigentlich konsumiert? Das ist ein Riesenthema, wo man immer hört, entweder hat man gar nicht konsumiert als Händler, habe ich auch schon gehört, oder man war, also ich war auf einer echten Giftung, da war auch ein Händler mit mir auf der Station, liebe Grüße ans Countdown, im Dezember 21, und der hat sehr viel konsumiert, war auch ein groß, also so wie er es erzählt hat, da wird ja auch viel gebraggt so ein bisschen, aber das war sehr sympathisch, im Kontext jetzt, ne, er hat das halt sehr, sehr bereut und so ehrlich erzählt und es wirkte für mich damals, der immer nur der Käufer war, also nach einem riesengroßen Unternehmen, er meinte, er musste konsumieren, also ne, ich sag mal, was ist der erlaubnisgebende Gedanke, für jeden sind das immer ganz andere Dinge, aber für ihn war die Droge wichtig, um den Job zu machen. Also sei es Leuten Druck machen, auch dem einen oder anderen mal verprügeln in seinem Fall, Mitarbeiter auf Linie zu halten und Deswegen die Frage, wie war das und daraus hat sich bei ihm dann eine Sucht entwickelt. Er brauchte den Stoff, den er selber verkauft hat, um überhaupt die Sache weiterzumachen. Ist auch ein Teufelskreislauf. Wie war das bei dir mit dem Konsum?
Also man hört es ja auch immer wieder, es ist besonders im Rotlicht zum Beispiel, ist es ganz, ganz häufig bei den Frauen, dass sie es halt einfach ihren Job nur so machen können. Aus meinem Umfeld kann ich es eher, dass es aufgrund der Arbeitszeiten oder aufgrund von wirklich stressigen Aktionen dann halt irgendwelche Uppers waren, dass du halt sagst, okay, ey, wir müssen jetzt 12 Stunden lang wach sein nachts, weil wir irgendein Objekt überwachen, weil wir irgendeinen Typen suchen, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, oder auch wenn man mal feiern geht, so. Ne? Ich selber bin komplett, also früher hätte man gesagt, so ein Suchttyp, so, ne? Ich bin heute mit dem Wort, sind wir natürlich alle ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber mir ist tatsächlich so, als Kind, du hast irgendwie das erste Mal Super Nintendo spielen. Ich war süchtig, so. Ich wollte das unbedingt, ich wollte nichts anderes mehr. Weißt, das erste Mal,
Tag und Nacht.
Egal was du mir gezeigt hast, was irgendwie Dopamin kickt, so, ich war sofort hooked. Und sowas auch mit Drogen halt, also mit den ganzen Substanzen, besonders aufputschende Substanzen. Ich habe zum Beispiel Heroin, ich habe eigentlich alles probiert von Heroin über Meth, über Uppers, Downers, alles durch, Halluzinogene alle durch. Und Heroin zum Beispiel hat für mich keine Wirkung, also ich mag die Wirkung nicht, weil ich mich nie nach einer warmen Decke gesehnt habe. Ich habe mich nie nach Ruhe gesehnt. Ich sehne mich nach mehr Wachheit, um mehr leisten zu können, weil das halt mein Problem ist. So, ne? Das ist dieser Need. Jeder hat sein Need, jeder hat sein Bedürfnis. Mein großes Bedürfnis ist nicht die Leistung, sondern ist ein anderes. Aber die Leistung hat mir Zeit meines Lebens geholfen, oder dieses Bedürfnis zu kaschieren. Deswegen Uppers, ja. Mhm. Früh angefangen, mit 14, 15 angefangen mit Amphetamin, gleich mal klatschen geblieben, irgendwie 3 Monate durchgezogen, gedacht, geil, man braucht nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, ist ja super. Dann den kompletten Kopfschmerz, irgendwie 3-4 Tage lang, Nasenbluten, richtig, ich habe mich komplett ruiniert, also ich habe einfach durchgezogen, so, ne? Ein Kind, dass du sowas gibst halt und nicht kontrollierst.
Ja. Wir sagen gerne konsumiert hier.
Ja, wie sagen wir?
Konsumiert.
Ah ja, konsumiert.
Wir wollen nicht so viele Leute, manche triggert das.
Ja, okay.
Bei uns hier.
Ja. Nein, gerne. Super, nein, ich passe mich da gerne.
Ja, konsumiert.
Konsumiert, also super viel konsumiert. Dann später Meth, wirklich, in Tschechien. Auch wirklich durchkonsumiert, würde ich mal sagen, so 6 Monate.
Parallel zu deiner Arbeit als Händler?
Parallel zu der Arbeit als Händler. Man muss aber sagen, da hatte ich einen Haftbefehl. Da war es dann schon so, egal.
Hast du dich auch betäubt damit? Hattest du Angst vor der Polizei?
Ich hatte panische Angst vor der Polizei. Okay. Also jetzt nicht so, dass ich das dir gesagt habe, aber mein vegetatives Nervensystem hat halt darauf reagiert. Also ich habe, es hat jahrelang gedauert, auch um diese Trigger aufzulösen, wie viel Angst ich hatte, erschossen zu werden, festgenommen zu werden. Was ja auch, also die Paranoia, die du eh entwickeln kannst auf Mess, die war bei mir dann ja auch noch angebracht, so, weil ich hatte zu der Zeit dann auch eine Zielfahndung so, und die irgendwie suchen mich aktiv.
Das fand ich gerade, also ich hatte ja richtig viel Paranoia.
Ja.
Richtig viel. Also, und ich musste gerade leicht schmunzeln, bitte verzeih mir, weil du gesagt hast, die war bei mir auch noch angebracht.
Die ist angebracht.
Weil bei mir war ja klar, dass der Nachbar nicht die Tür aufreißt.
Ja, jetzt. Und wenn die Cops kommen, dann geben sie es dir halt für ein paar Gramm. So bei mir war. Es wollten mich Leute töten, also ich hatte Feinde, Todfeinde so aus der organisierten Kriminalität, ich hatte die echte, also ich sage jetzt nicht echte Polizei, ich hatte die gefährliche Polizei, die wirklich auch sehr rücksichtslos vorgeht bei so Festnahmen.
Warum wollten dich Leute töten?
Weil ich war ein kleiner Räuber.
Hast du andere Organisationen auch?
Ich habe geraubt, was ich kriegen konnte.
Okay.
Und vor allem in der Zeit, wo ich dann Haftbefehl hatte, weil dann war ja so, okay, jetzt bist du halt hier in Prag. Mein Gott, wie lange bin ich in Prag? Ich werde in 2 Wochen bin ich weg, in 4 Wochen bin ich weg. Ich kenne hier niemanden. Weil dann aufgebaut so schnell wie möglich ein Vertrauensverhältnis und dann einen Raub begangen. Und das ist ein gefährlicher Job in der kriminellen Welt, so, den du machen kannst. Und ich war ja ein Kind. Ich war ein Kind, Mann. Ich habe mich das erste Mal im Knast rasiert. So, wirklich. Also tatsächlich. Also das richtig Rasieren, so mit Nassrasierer oder so, das habe ich das erste Mal im Knast dann gemacht mit 21. So davor war. Und ich hatte aber halt, ich hatte halt eine Knarre und ich hatte, oder halt mehrere, und ich hatte keine Angst, Gewalt anzuwenden, weil ich so aufgewachsen bin. Und ich wollte das auch sein, wenn man so drüber redet. Wenn mich jetzt Menschen hier gar nicht kennen, oder was redet der, was ist das feiner? Das ist wirklich kein Posing oder Ding. Ich will mich da nicht. Das Ding war, ich wollte Gangster werden. Das war so, ich hatte so eine Vorstellung, irgendwie so eine romantische Vorstellung, was das ist, ein Outlaw zu sein, weißt du? So mit seiner Gang und seiner Bande und seinen ganzen Freunden, und man stirbt zusammen und dann werde ich auch nicht älter als 25. Weil, was interessiert's mich? Wer will 30 werden? Weißt du, ich wollte eine Villa oder tot sein. Es war mir egal. Und irgendwie merkst du dann halt irgendwann, das ist eine komplette Scheinwelt, die gar nicht existiert. Weder Loyalität unter Kriminellen, noch Ganoven Ehre, noch gibt es Regeln, an die sich halten, noch gibt es den Herrn Banditen, der irgendwie der Jungfer das Leben rettet oder so, sondern es sind halt alles im Endeffekt frisst sich alles gegenseitig. Mhm. Wenn Drogen dazukommen, ist es noch schlimmer. Drogenhandel ist ein rückenstecherisches Geschäft. Insofern war ich da auf einem falschen Trip, das ist vollkommen klar.
Würdest du sagen, du hast ganz, ganz weirde, falsche Entscheidung getroffen, damals aus Unternehmersicht, in Anführungsstrichen, weil du auch intoxikiert warst? Also hast du das Risiko noch erhöht?
Ich habe definitiv.
Gefährliche Sachen?
Definitiv, braucht man nicht reden. So, wenn du 3 Tage wach bist, sind deine Entscheidungen nicht besser als vorher. Also du hast, ich bin keiner, der diese Substanzen verteufelt, weil diese Substanzen funktionieren. Du hast, nehmen wir Alkohol, irgendwie, du bist unsicher, du kannst Leute nicht so gut mit Leuten sprechen, du willst vielleicht nicht tanzen oder so, trink 2 Bier, dann kannst du tanzen. So, das ist das Problem. Diese Dinge funktionieren. Jeder, der sagt, es funktioniert nicht, hat es nie probiert. So. Und sowas auch mit den Amphetaminen. So ein Tag funktioniert's. Du hast irgendwie diese Nacht, bist du vielleicht sogar aufmerksamer. Aber der Preis, den du zahlst, und der holt jeden. Und der holt jeden. Am 2. Tag bist du nicht besser. Und am 3. Tag bist du noch schlechter. Und die Sachen, die du da machst, ist ja nicht wie in einem Videospiel, dass der Fehler, den du jetzt machst, meine Fehler waren dann eher im Privatleben. Mhm. Bei Business war ich schon, das war gut strukturiert. Trotzdem hatte ich einen Haftbefehl. Aber die Fehler waren dann im Privatleben. Weißt du, dann hast du Leute bedroht, die du nicht bedrohen solltest, weil du dir was falsch verstanden hast. Dann hast du tatsächlich Gewalt angewendet.
Ja,
aber
leicht reicht zwar, Unausgeglichenheit ist ein Teil von Konsum.
Du, und dann hast du eine vollautomatische Waffe und denkst, du musst rumschießen, so, weil du dich nicht ernst genommen fühlst, so. Und ich habe damit sehr viel zerstört in meinem Leben. Ich habe sehr viel Schmerz verbreitet. Ich habe mir sehr viel genommen. Ich habe meiner Familie sehr viel kaputt gemacht. Und ich bin auch, ich bin in Amsterdam verhaftet worden, dann, wie gesagt, mit 21. Zu der Zeit hatte ich dann kein Mess mehr genommen, habe hin und wieder gekokst. War so der Anfang meines, würde ich sagen, fast schon Versuchs der Konsumkompetenz. Sozusagen, okay, ey, mach das nicht jeden Tag, davon wirst du komisch. Sondern versucht es selten zu machen, aber ich war weit weg davon, irgendwie es handeln zu können. Also ja, und dann kam der Knast und im Knast kannst du natürlich weiter konsumieren. Und ich habe mich aber damals entschieden, nach der U-Haft nichts mehr zu konsumieren. Weder Zigaretten noch eigentlich Kaffee oder Zucker exzessiv. Also wirklich, ich habe wirklich mich runter asketisch versucht zu leben wie ein, was ich habe mich damals dann als so eine Art Kriegermönch definiert und konnte dadurch die Haft sehr gut handeln.
Kurze Frage dazu, für die ich habe das auch schon ein paar Mal, obwohl ich so viel Geldprobleme hatte, waren meine betrügerischen Klauen und Bescheißen alles nur bei meinen Freunden.
Ah, ist natürlich scheiße.
Ja, also ich habe nie jetzt im Laden was mitgehen lassen, um dann zu verpfänden, sondern ich habe schon auch ein paar Kameraverleiher verarscht. Also ich habe eine Kamera ich bin ja Regisseur, ich habe eine Kamera ausgeliehen, Filmkamera. Und dann im Pfandhaus verpfändet, die Sticker überklebt, dass die eigentlich ausgeliehen ist. Und dann hatte ich 2 Kostenstellen, die jeden Tag eigentlich kosten.
Größer werden,
für ein paar 100 Euro oder ein paar 1000 Euro vielleicht. Aber die sind ja auch in 3 Tagen alle. Klar. Wenn man so viel Kunden sammiert hat wie ich. Was ich nur sagen will, ist, ich habe das alles bei mir im Privaten gehabt und deswegen habe ich keinen Bezug zum Gefängnis, weil ich habe also keine Verbindung zur Kriminalität. Die Frage ist, wieso ist eigentlich jetzt sehr naiv vielleicht für dich, warum gibt es dort alle Drogen? Weil es hört man immer wieder. Und wie kommen die da hin? Und warum tut Justiz nichts dagegen? Oder sind die sogar froh, wenn die Insassen sich betäuben?
Ja, auf die Gefahr hin.
Hast du schon oft beantwortet, aber interessiert
tatsächlich
mich.
So jetzt eigentlich nicht. Also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder Leute trigger. Das ist ganz einfach, dort gibt's Junkies. Überall, wo es Menschen gibt, die für Konsum bereit sind, alles zu tun, gibt es Substanzen. Es ist ganz einfach. Also du wirst
Angebot und Nachfrage.
Da, wo das Angebot ist und machen wir uns nichts vor, dass Menschen, die eine Substanzgebrauchsstörung haben, die kreieren eine enorme Nachfrage. Und sobald es so eine enorme Nachfrage gibt, wird es immer auch ein Angebot geben. Das ist unvermeidlich. Selbst wenn wir auf einer Mondstation leben würden, würden Leute schaffen, dort Zeug hinzukriegen.
Substanzen,
genau. Würden die Leute schaffen, dort Substanzen hinzukriegen. Und das ist ganz normal. Der zweite Teil der Frage ist interessant. Und zwar, gibt es zum Beispiel, ich war in der Bayerischen Notfall, was komplett anders ist, als wenn du jetzt hier in Berlin hockst oder so. Das sind Welten. Anhand der, also wie locker oder wie strikt es gehandhabt ist. Deswegen,
gehe ich jetzt davon aus, Bayern strikt?
Ja, du kannst, also das kannst du nicht vergleichen, so, ne. Die jagen dich dort, die vernichten dich, wenn du dealst. Das ist anders.
Ja.
Trotzdem gibt's alles. Aber es ist halt viel teurer. So, ne? Und die Anstalt, in der ich war, ist ein Hochsicherheitsgefängnis namens Straubing. Die haben eine interessante Lösung gefunden für dieses Problem. Weil die haben festgestellt, dass ein Heroin verstorbener Gefangener eine Menge böse Presse macht. Dann heißt es, wie kann es sein, dass im sichersten Gefängnis Bayerns und damit Deutschlands, weil das ist der Anspruch, den sie haben, ein Gefangener an einer illegalen Substanz stirbt.
Ja.
Was sie machen, sie teilen Tabletten aus. Und zwar wie Smarties. Also das ist nicht besonders schwer. Ich war dort 7 Jahre lang auf Schmerztabletten.
Oh.
So, ne, die kriegst du von der Anstalt und ich habe die nie genommen. Das wussten die auch, weil die wissen, dass ich weder Schmerzen habe.
Da dein Betrieb wieder.
Und die gibst du dann weiter. Ich habe das war jetzt nicht so, dass ich da viel gedealt habe, sondern ich habe halt meine einfach weitergegeben. Jemand anders hat gedealt. Mhm. Aber das ist ein großer Markt und damit werden die Hardcore-Konsumenten zufriedengestellt. Klar schmuggelt dann trotzdem noch einer Supertext oder das, aber im Grunde ist das so ein bisschen so eine, weil wenn du jetzt hörst, oh ja, ein Gefangener hat eine Überdosis an Tabletten und ist daran verstorben. Ganz anders. Ganz anders. Es klingt direkt wie ein Suizid.
Das Wort Tabletten ist halt auch...
Es klingt wie ein Suizid. Der Gefangene hatte die gehortet, wird dann gesagt. Mm. Und der kriegt die ja vom A, wenn er die
ist
hortet.
Ist auch selber schuld.
Was willst du dagegen machen?
Ja, ja.
Das kann in der sichersten Anstalt der Welt passieren. Wir haben eine Forensik, wir haben eine Psychiatrie. Wir geben den Gefangenen die Medikamente, die brauchen, was die dann damit... Ne? Und das ist so die Politik dieser Anstalt. Das werden die nie zugeben. Und das ist, aber das, ich habe es beobachten können.
Mm.
Das ist so die Antwort der Anstalt gewesen auf illegale Substanzen. Und es funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Du hast dort weniger illegale Substanzen als in anderen Gefängnissen.
Ich habe noch eine andere Frage, ein bisschen off-topic, wobei eigentlich gar nicht. Eigentlich haben wir alle die gleiche Mission. Meine Frage ist eigentlich, seitdem wir das machen, seit 2 Jahren, du machst das schon wesentlich länger und du wirst auch wissen, dass es gibt hier und da Widerstände von den Menschen, die eben nur Suchtmittel weiter verkaufen wollen. Es gibt hier und da auch Lobby. Aber ich finde es leider schade, und das ist mal auch eine Kritik auch an mir, auch an uns vielleicht, hier und da, dass die für sich, für Sobriety kämpfen oder für Konsumkompetenz, dass wir nicht schaffen, und damit meine ich auch mit uns selber, das ist kein Fingerzeig, dass wir gut zusammenarbeiten. Also ich empfinde da, das können wir besser machen. Du machst das ja schon sehr lange. Bemerkst du das auch, dass es da Konflikte gibt? Also der eine sagt, man ist genesen, der andere sagt, das ist geheilt, der andere sagt, es gibt doch kontrollierten Also was könnten wir da vielleicht noch besser machen, weil wir kämpfen doch eigentlich an derselben Stelle, dass weniger Leute sterben.
Ja. Also das eine ist natürlich, dass wir auf unsere Art ein bisschen Nerds sind in dem Bereich und dafür sind Nerds halt bekannt, dass desto mehr sie über ihre Sache wissen, desto kleiner werden die Grabenkämpfe und desto unterschiedlicher werden Lösungsansätze auch. Zum Beispiel ich fahre eine viel härtere Legalisierungsschiene als ihr. Also ich bin für eine komplette Freigabe. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich würde komplett legalisieren.
Mhm.
Natürlich nicht, dass du es einfach kaufen kannst, sondern je nach Substanz müsstest du über einen Arzt gehen. Aber ich finde, jeder Mensch sollte das Recht haben, jede Substanz, die er sich selbst zuführen will, auf irgendeine Art beziehen zu können, ohne auf einen Schwarzmarkt zu müssen. Das ist halt für mich so ein tiefer Glaube, weil ich fest davon überzeugt bin, dass, wenn ich es jetzt einfach mal eine Zahl geben müsste, 80% der Probleme, die mit Substanzgebrauchsstörungen kommen, durch die Illegalität kommen. Das ist
ich nehme an, dein in deiner Welt natürlich mit radikaler Aufklärung.
Massiv.
Ja.
Man kann sich gar nicht vorstellen. Ich könnte jetzt hier 2 Stunden müsste ich drüber reden, Welt so weit weg ist. Also ich rede auch nicht von der Legalisierung wie bei Alkohol, dass du dann Werbung hast und dass du irgendwie dass sich zugeprostet wird vor Kindern. Es geht mir nur darum, ich glaube halt, dass durch die Verbote mehr Leid entsteht, als durch eine Legalisierung, die halt geleitet wird, an Vorteil entstehen würde. Aber deswegen, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, jeder hat so seine eigenen Ansätze und wir haben kein, was du sagst, dieses...
Kein Common Goal, ne?
Wir haben kein, du hast es aber eigentlich genannt. Das Common Goal ist, weniger Menschen sollen sterben.
Ja.
So, wenn das der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf den wir uns einigen können, finde ich, sind wir auf einer Mission. Und man hat es jetzt beim Cannabis, bei der Entkriminalisierung oder was auch immer das jetzt ist, gesehen, wie schwierig es war.
Ja.
Also auch für mich, ich war ja in Panels gesessen, und ich musste jedes Mal so, ja, dann musste, am Schluss war ich dann da und musste das Lauterbachsche Gesetz verteidigen, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist, weil die andere, und das ist das Problem, die Gegenseite kämpfen mit einem Enthusiasmus auf ein dämliches Ziel hin, und es ist sehr schwer, ein differenziertes, kluges Ziel diesen Leuten klarzumachen. Wir sehen es in den USA gerade an dem Abtreibungsgegnern. Das ist ein kleiner Block, aber die sind so laut und die sind so zusammen, dass die dieses alle anderen, die so verstreut sind, aber eigentlich für das Recht auf Abtreibung sind, nicht in ein Boot kriegen.
Ja.
Und die anderen sitzen da und es ist so ein kleiner, harter Pfeil. Und so ist es hier auch. Die Leute, die dagegen sind, sind uninformierte Menschen, die ein bösartiges Ziel meiner Meinung nach haben, aber das machen sie überzeugt.
Ja, und völlig richtig. Ich würde mir halt wünschen, das ist jetzt wirklich ganz spontan auch beim Bauch, und das habe ich mir gar nicht vorher jetzt nicht überlegt, aber wenn wir doch kommen, weil es gibt ja mehrere Kanäle, ja, und warum, ich würde mich gerne mit allen mal an den Tisch setzen, um vielleicht da, weil zusammen sind wir stärker. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie stehst du, alkoholfreie Kasse zum Beispiel im Supermarkt.
Unbedingt.
Ja, so.
Unbedingt.
Also, weil ich finde, wir müssen irgendwo anfangen.
Unbedingt.
Und die Flachmänner dürfen nicht neben den Süßigkeiten stehen. Nur mal als Beispiel. Und
ich würde noch weitergehen. In meiner Legalisierungswelt gibt es im Supermarkt keinen Alkohol zu kaufen.
In meiner auch nicht.
In meiner Legalisierungswelt gibt es eine Bar. In einer Bar kannst du Alkohol kaufen. Und
oder in einem Liquor Store, oder?
Genau, aber da gibt es nichts anderes.
Ja,
da gibt es das. Es ist ein Fachgeschäft für eine extrem gefährliche Substanz. Ich werde nie verstehen, wieso wir Hunderttausenden von Leuten mit gefährlichen Konsummustern bezüglich Alkohol dieser täglichen Gefahr, diesen täglichen Triggern, diesem täglichen Schmerz. Mein leiblicher Vater Alkoholiker, meine Großeltern an Alkohol gestorben. Ich komme aus einer Familie, die Alkohol. Ich komme aus Bayern. Und es gibt Bilder von mir, wo ich irgendwie mit 3 einen Maskrug in der Hand habe. So, haha, witzig, witzig. So, ne? Das ist ein absolutes No-Go. In meiner Welt der Legalisierung, in der du theoretisch Crack kriegen kannst, würdest du niemals in einem Supermarkt Alkohol finden. Das kann nicht sein, dass ich mir irgendwie einen Apfel kaufen gehen will und ich muss an einer Substanz vorbei, die mich vielleicht triggert. Das geht.
Ist halt ganz schwierig für Sozialisation, für alle Menschen generell.
Eigentlich nicht. Weil, warum?
Mit Apfel und Dings meine ich.
Ja, aber wo ist denn das Problem? Ich verstehe gar nicht, wo wir da falsch abgebogen sind. Weil alle Leute, Wahnsinn, die Alkohol haben wollen, die können doch dann einfach in diesen Liquor Store oder in diese Bar oder wie auch immer wir dieses Fachgeschäft nennen.
Ich verstehe es auch nicht.
Wo ist das Problem, Digga?
Wie ist das eigentlich entstanden?
Mach doch dann, wegen mir klatscht das Fachgeschäft an jede Ecke, weil die Alkohollobby so stark ist. Aber zwing nicht mich, das zu sehen. Und wir würden es überall anders verstehen, so weißt du, so sie schreien doch immer so, ah, ja, dann sehen wir plötzlich hier jetzt die Kiffer, wie sie da, sie müssen die Kinder das sehen, während sie saufen, verstehen sie es nicht.
Ja, Wahnsinn, ne?
Aber die Lösung ist einfach, also wenn ihr euch fragt, warum das so ist, liebe Leute, ne, die Lösung ist ganz, ganz einfach, und es ist leider immer so, bei Dingen, die komplex sind und unerklärlich aussehen, ist immer eine Sache dahinter, und zwar Geld. Jemand verdient eine Menge Geld.
Absolut, die monetären Interessen sind das, was, warum die Flachmänner dort stehen.
Ja.
Ich habe gestern ich bin umgezogen. Gehen wir kurz da rein, ganz kurz. Ich bin gestern umgezogen, hab einen neuen Supermarkt an der Ecke, und immer da, wo ich wohne, spreche ich am Anfang mit der Filialleitung, ob sie das nicht wegräumen können. Und dann sage ich auch, wer ich bin, was ich mache, dass das ganz schön wäre, und ich könnte das ja auch sagen, dass ihr Supermarkt ein Vorreiter ist. So, weißt du, so ein bisschen über die Schiene. Und dann meinte sie darf das nicht. Ich sage jetzt die Firma nicht, weil ich wollte mich noch an die Presseabteilung wenden.
Alle.
Sie darf das nicht. Sie würde das aber zu 1000% unterstützen. Gerade eben, weil, ich meine, ich habe ja selber Kinder. Du hast die am Anfang auf dem Arm und dann hast du da vorne ja die Snickers-Situation, sag ich mal. Aber dann steht daneben dieser
Chantrée oder so, oder Pfefferminz.
Mit der spannenden Farbe.
Das, was sie auch noch killt, Alter.
Pass auf, und so wachsen sie auf. Und sie meinte, Sie als Filialleiterin sieht das als Riesenproblem, weil alle Kinder auch immer diese Flaschen anfassen. Und damit spielen und dann stehen die Erwachsenen zurück. Und
stell mal vor, das wäre eine Bong.
Ja.
Weißt du, wie die Leute ausflippen
wie
würden.
Wie sie ausflippen würden.
Oder eine Line. Das denke ich mir bei diesem Maskrug immer, wenn ich da einen Spiegel und ein Zierröhrchen in der Hand gehabt hätte, da würde das ein Skandal sein. So ist es vollkommen normal.
So, weiter geht's. Und dann sagt sie, das würde das 1000% ausschließen aufgrund des Kinderaspektes. Und dann frage ich sie, das ist natürlich jetzt, ne, Mann, wir können nicht verallgemeinern, aber ich habe gefragt, wer kauft das denn? Mhm. Ne? Und sie meinte, aus ihrer Sicht kaufen das zu 99,9% eben Alkoholiker.
Ja.
Ist ja klar.
Ja.
Warum stehen die auch auf der Autobahntankstelle? Also wer kauft die denn da?
Voll, genau, ja.
Und da
Jugendliche beim Vorglühen und Alkoholiker, natürlich. Ja.
Und das ist natürlich krass, dass so. Und da finde ich toll, also ich habe mich noch nie mit diesem, ich bin ja noch nicht so lange clean. Mhm. Ich beginne ja jetzt, oder John und ich beginnen ja jetzt erst auch Aktionen zu starten in den letzten Tagen, dass wir öffentlich Meinungen äußern. Das ging ja vor ein paar Monaten noch gar nicht, weil wir damit beschäftigt waren, clean zu bleiben. Jetzt langsam sehe ich, wie sich die Gesellschaft in mir spiegelt und nach all diesen hunderten Gruppensitzungen denke ich auch, jetzt möchte ich auch was dazu sagen zu diesem und jenem Thema. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir vielleicht in Zukunft die kleinsten Ziele zusammen angehen könnten als Community, denn dann können wir vielleicht mehr was schaffen. Das würde ich mir wünschen und sage ich jetzt hier öffentlich, lieber Max.
Man kann da ganz viel machen. Also ich bin auch immer dabei. Ich habe ein Großteil meiner Arbeit besteht aus irgendwie ehrenamtlichen Sachen, die nichts bringen, die dann irgendwie so, weißt du, wie ich das nenne?
Ja.
Samen schmeißen.
Ja, genau.
Samen schmeißen. Ja. Und wenn du Glück hast, siehst du im nächsten Jahr eine Blume. So.
Ja?
So, aber vielleicht siehst du auch nie was, vielleicht siehst du was, vielleicht sieht es jemand anders, vielleicht wie auch immer.
Ja.
Das Ding ist, das ist sehr, sehr wichtig. Ich mache das im Kleinen ganz viel so. Also ich nehme diese Zeit auch für eine Legalisierung zu erklären. Wir hatten jetzt wirklich bei Cannabis, wo es mich wirklich wahnsinnig macht, ja immer dieses, meine Frage ist immer so, okay, sag mir das Argument dagegen. So, wenn sag mir ein Argument gegen eine Freigabe.
Gibt es doch nicht, oder?
Keiner kann dir eins bringen. Und die kommen dann immer mit, das Einzige, was eigentlich übrig bleibt, sind dann so Sachen wie, ja, aber da, die Jugendlichen haben dann Zugriff. Also es ist immer so dieses, es gibt kein Argument dagegen. Trotzdem haben wir 100 Jahre gebraucht. Weißt du? Und das macht mir ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Es ist sehr interessant, dass die Entscheidungen, drogenpolitische Entscheidungen, werden tatsächlich von Leuten getroffen, die absolut keine Ahnung haben. Wenn wir das mal, also das wäre so, wie wenn du jetzt einen Schiedsrichter, aufs Spielfeld stellst, der noch nie Fußball gespielt hat, der noch nie ein Fußballspiel gesehen hat, der nur mal gehört hat, dass Leute Fußball spielen, und jetzt gibt er das. Einer seiner Freunde war eigentlich, der hat mal gern gespielt, aber dann hat er einen Kreuzbandriss gehabt. Und seitdem ist er nicht mehr derselbe. Seitdem ist er auch, der ist total
deswegen
unglücklich.
Deswegen darf keiner mehr Fußball spielen.
Ich würde fast sagen, Fußball scheint ein gefährliches Spiel zu sein, wenn ich mir das so anschaue. Weißt du, hörst immer, und dann auch diese Ausschreitungen im Umfeld, dann dieses ganze Ding, ist alles ein bisschen komisch. Und jetzt stellst du so jemanden, gibst du die Macht über das Spiel.
Naja.
Und das ist für mich selber, ich krieg da total Gegenwind. Dann sagen die Leute, ja, muss jetzt jeder, der eine Entscheidung trifft, hier hart konsumiert haben. Oder. Aber es ist witzig, ne? Also wenn man so rum aufzäumt, macht es halt keinen Sinn. So.
Ja. Ja.
Und solange es so ist, haben wir ein großes Problem. Also wir haben ein großes Problem. Wir brauchen auf jeden Fall Leute wie dich. Wir brauchen Erfahrungsexperten an den richtigen Stellen. Es gibt genügend, seien es Politiker oder Entscheidungsträger, die selber konsumieren. Nur wie in vielen Dingen in der sozialen Arbeit ist ihnen nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Im Gegenteil, sie müssen es geheim halten, teilweise vor der eigenen Familie, was es super schwer macht, jemals eine vernünftige Konsumkompetenz aufzubauen, eigentlich unmöglich. Und all diese ganze Situation, die haben wir, ich kenne es aus der sozialen Arbeit so, ich habe mit meinen Vorstrafen wäre ich nirgends eingestellt worden. Weder bei einem freien Träger noch bei einem kirchlichen Träger. Niemand hätte mit mir arbeiten können. Noch dazu habe ich keine Ausbildung, bin ich kein Sozialpädagoge. Also wer soll mich einstellen?
Ja.
Und jetzt habe ich mich reingewanzt, reingekämpft. Jetzt seit 8 Jahren kämpfe ich in dieses Feld rein. Und mittlerweile kenne ich sehr, sehr viele Sozialpädagogen, habe eigene Mitarbeiter eingestellt. Und ich bin, glaube ich, der erste Träger. Also wir sind der erste Träger, der gesagt hat, okay, wenn ihr Erfahrungen habt, dann dürft ihr darüber während eurer Arbeit mit euren Klienten sprechen. Das erwarte ich von euch. Du warst ein Hooligan, du hast Leuten die Nase gebrochen, du kennst dich aus, du weißt, bitte, Bring das dem Klienten. Lass das nicht in der professionellen Distanz verschwinden, sondern genau das ist es, was dir helfen wird, ihn zu erreichen.
Ja.
Und so ist es auch beim Konsum.
Ja.
Hey, du hast konsumiert, du warst früher feiern, du hattest eine Technophase, du hattest was auch immer. Bitte, geh damit offen um.
Das ist halt das, was halt auch gerade bei Kindern und Jugendlichen, wir gehen ja auch in Schulen, wenn wir dort sind, schicken wir die Lehrer raus.
Habe ich am Anfang auch gemacht.
Ja, wir wissen, also das machen wir im Moment so, weil die Jugendlichen, weil wir ja noch so ganz am Anfang sind, wir gehen ja gar nicht so weit, uns groß politisch zu engagieren, da wir auch noch viel mit uns zusammenhängen. Also wer die Sendung regelmäßig hört, weiß, wir haben noch sehr, sehr viel mit uns zu tun.
2 Jahre ist noch nicht lange.
Genau, aber deswegen, wir schicken sie deswegen raus. Wir reden natürlich im Vorfeld, was wir sagen und so, nur damit die Jugendlichen sich dann uns gegenüber öffnen. John ist ja auch noch wesentlich jünger als ich, ist dann noch mal ein bisschen näher dran an denen. Was ich noch sagen wollte, das war Gedankenaustausch heute, so heißt die Folge mit dir. Und das ist natürlich bei allem Legalisieren und wie gehen wir damit um, und wir müssen da noch sehr viel, glaube ich, lernen. Es ist gut, wenn Betroffene diese Arbeit machen. Genauso wichtig finde ich immer Wissenschaftler, auch Ärzte, Therapeuten. Für mich gefühlt ist das, wäre die beste Arbeit, wenn das also wenn das eine Mischung ist aus Experten und Betroffenen.
Du, ich will gar nicht, ich will jetzt gar nicht nur über meinen Verein reden, aber.
Nee, also genau, so war aber genau gar nicht
das
gemeint.
Aber genau das war das. Genau das war der Gedanke. Ich habe gesagt, für jeden Sozialpädagogen stelle ich einen Erfahrungsexperten
an. Ja, das ist gut.
Und warum? Weil ich halt geglaubt habe an den Jugendlichen, dass du den Jugendlichen dadurch leichter erreichst. Und jetzt brauchst du noch einen, sogar noch ein bisschen weiter draußen, jetzt brauchst du auch noch einen Kontakt zur Staatsanwaltschaft und zur Polizei, das brauchst du auch noch, um irgendwie einen Intensivtäter wirklich zu erreichen. Bei Prävention sind die Erfahrungsexperten halt aus diesem einen Grund unerlässlich, weil der Jugendliche nicht in dieses, der hat ja keine Ahnung gehen kann. So, ne, das machen sie halt schnell, du weißt selber, das macht man einfach. Wenn der andere sagt, ja, ich habe das nicht genommen, war mir, wenn jemand irgendwas mir erzählen wollte, was er nicht selber gemacht hat mit 15, 16, ich habe einfach nicht mehr zugehört.
Das kennen wir ja alle als Jugendliche.
So. Und deswegen brauchen wir die Erfahrungsexperten. Für die Politik brauchen wir die Experten. Weißt du, die erreichst
die
du nicht.
Die studiert haben.
Die brauchst du. Und du brauchst Studien. Und das Schlimme ist, die Politik hat sich halt leider entschieden, das zu ignorieren. So, weißt du, es gibt.
Ehrlicherweise haben sie sich entschieden, beides davon zu ignorieren.
Sie ignorieren beides. Ja. Deswegen müssen wir lauter werden. Deswegen müssen wir, und auch noch, um nochmal um zu dieser Cannabis-Legalisierung zu kommen. Wir waren vor kurzem eine große Messe hier in Berlin. Das ist super viel schiefgelaufen. Du hattest Leute, die ohnmächtig geworden sind, weil HHC verkauft wurde. Du hattest diese ganzen Kinderkrankheiten, die nach außen hin super schrecklich aussehen. Aber was ich dort gesehen habe, war eine Szene, der 100 Jahre lang verboten wurde, öffentlich zu feiern. Eine Art Oktoberfest, das durfte man ja nie. Und jetzt passieren diese Dinge. Jetzt muss diese Szene lernen. Wie feiert man öffentlich? Was bedeutet denn Konsumkompetenz? Wo feiere ich? Mit wem feiere ich? Wen lade ich nicht mehr ein auf eine Party? Das ist all diese Dinge müssen wir jetzt lernen.
Und wie konsumiere ich? Aus meiner Sicht ist das ja nicht mehr möglich, aber wie konsumiere ich und werde nicht abhängig? Das sind große Fragen. Ja.
Und wir wissen, dass die Abhängigkeit, und das ist, ich weiß nicht, ob wir da auseinandergehen, so viel, ich habe nicht alle eure Folgen gehört, aber für mich, die Abhängigkeit, und da gibt es Studien, die das halt belegen, liegt nicht an der Substanz. So, die Abhängigkeit bringt der Mensch. Denn wir haben dieses Beispiel, was du in Vietnam hattest, dass eigentlich so und so viele Soldaten Heroin konsumiert haben, während sie dort waren. Und trotzdem nur diese 20% oder wie viele es auch immer sind, das mit in die USA genommen haben. Also die Substanzgebrauchsstörung.
Ja, du weißt aber natürlich, das ist halt, ja, ich habe auch einiges davon gehört, bin nicht bei allem, aber es ist so, dass du ja nie, also der Mensch an sich, also ich wusste ja nicht, bevor ich das erste Mal konsumiert habe, dass ich so krass anfällig auf genau die Substanz war.
Und das ist das große Problem, dass du das nicht weißt. Du weißt nicht,
ist, im Moment ist es wie russisch Roulette für alle Kids, die anfangen, Drogen zu nehmen.
Du weißt nicht, ob du der bist, der die Psychose kriegt vom ersten Joint oder vom fünften Joint oder Ding.
Genau. So, was tut man da?
Es ist ganz einfach. Du schaffst ein Umfeld, in dem das nicht mehr stigmatisierend ist, sondern in dem du gelernt hast, nach Hilfe zu fragen, in der du gelernt hast zu zeigen, ich krieg, glaube ich, Schwierigkeiten, hier sind Probleme. Und
für diesen Menschen wäre es dann aber auch, es ist ja so, dass er dann auch nicht mehr konsumieren kann, wenn er anfällig für Psychosen ist.
Das ist dann aber die Form von Konsumkompetenz.
Genau, das müssen wir auch aussprechen.
Konsumkompetenz, ganz klar, Konsumkompetenz heißt nicht, jeder soll ein gewisses Maß konsumieren, oder doch, jeder soll ein gewisses Maß konsumieren, aber wenn dein Maß keins ist, ist das Konsumkompetenz. Abstinenz ist für mich ein Teil von Konsumkompetenz, weil das heißt, ich zum Beispiel, ich habe eine ganz klare No-Meth-Linie für mein ganzes Leben. Ich werde nie wieder Methamphetamin irgendwie an mich ranlassen. Warum? Das ist ein Drache, den ich nicht reiten kann. Das weiß ich. Es geht nicht. Ich kann, darüber habe ich keine Kontrolle. Ich verliere mich mit einer Leine. Und das ist Konsumkompetenz. Das heißt, das geht halt nicht. Und das Problem bleibt ja, ne, dass man sagt, okay, manche Leute, die wissen es nicht, das russische Roulette. Dieses Problem bleibt ja ohnehin, ob illegal oder legal. Es bleibt. Wir müssen Aufklärung ist der Schlüssel.
Ich weiß halt nicht, so wie ich jetzt hier sitze, wüsste nicht, was die Lösung ist, um das russische Roulette zu beenden. Ne?
Ich glaube, meine Substanzgebrauchsstörung, die massiv war, liegt mittlerweile fast 20 Jahre zurück. Also ich hatte natürlich auch Rückfälle nach der Haft und so, und es gab immer wieder Momente, eigentlich jedes Mal, wenn ich auf einer Party bin und überlege, ey Mann, ich bin eigentlich müde, es ist 11 Uhr, ich wäre gern zu Hause, so, ich halte es nicht auf. Kommen diese alten Muster und wird es gefährlich für mich und muss ich an alles greifen, was ich halt gelernt habe. Das Ding ist, es ist so ein bisschen, es ist nicht mehr so heiß. Weißt du, es wird mit der Zeit irgendwann nicht mehr so heiß, weil ich habe an den Dingen gearbeitet, die Störung hervorrufen. Diese Bedürfnisse, die dazu geführt haben, die ich mit Konsum gefüllt habe. Und besonders nicht, wenn die Sucht da ist. Nicht, wenn du körperlich, physisch, wenn es zu spät ist, wenn du deinen Scheiß verpfändest, sondern das, wie es die ersten Male ist. Das, was du bei den ersten Malen, was es so füllt, was es dir so gibt, das ist tatsächlich der Kern. Wenn du in der Phase schon so viel gelernt hast über dich selber, dass du weißt, okay, oh, das trifft aber was, wo ich aufpassen muss, ist die Chance viel größer, dass du halt nicht so weit abrutschst. Vor allem, wenn das Umfeld die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren und wenn du die Möglichkeit hast, dich mitzuteilen. Leider haben das die Leute halt nicht. Es passiert alles im Verborgenen, es passiert alles im Schatten. Mit wem redet denn der Jugendliche, der eine Störung entwickelt? Höchstens mit seinen Kumpels, mit seinen Dealern, mit seinen Dingen. Da wird das alles, dann hast du nur Bilder, die noch schlimmer dran sind als du. Dann sagst du noch, ach, bei mir ist ja nicht so schlimm. Das ist genau scheiße. Gerade eben so Situation untragbar.
Gedankenaustausch mit Pollux.
Ja, Mann.
Das war Sucht und Süchtig für heute. Ich drück mal den roten Knopf und möchte am Ende noch sagen, dass wir heute über viele Themen angeschnitten haben und über viel noch gesprochen werden muss. Wir sind alle am Anfang dieser ganzen Entwicklung. Und wenn ihr aber heute zugehört habt und gemerkt habt oder auch schon ein paar andere Folgen von uns gehört habt und gemerkt habt, ich habe Anfang und Ende des Konsums zum Beispiel nicht immer unter Kontrolle, empfehlen wir wie immer bei Sucht und Süchtig, sprecht mit eurem Hausarzt, öffnet euch Freunden, sagt Bescheid. Ihr habt, glaube ich, ihr könnt es nicht mehr kontrollieren, ja, so wie ich mich damals gefühlt habe. Und wir empfehlen natürlich den Weg in die Drogenberatungsstelle und viele andere Dinge. Google ist euer Freund und wir verbleiben mit einem Bleibt sauber. Du kannst auch bleib sauber sagen, wenn du möchtest, musst du aber nicht.
Bleibt sehr gerne sauber, bleibt wachsam und seid nett miteinander. Das ist das Einzige, was zählt.
Gute Nacht.
Ich hätte vielleicht noch einen Satz zu den ganzen Dingen.
Ja.
Hey, mir ist ganz wichtig, ne, wenn man mich jetzt nicht kennt und so, dann klingt es oft so, als würde ich diese Dinge so auf eine leichte Schulter nehmen oder verherrlichen. Ich glaube, ich habe einfach in 30 Jahren mittlerweile in dieser Szene, so ich bin mit 12 da reingerutscht, eine Art Pragmatismus bekommen, so, ne, der mir einfach nach allem, was ich gesehen habe, keinen anderen Schluss mehr in vielen Dingen zulässt. So, und dann klingt es, wenn ich da so drüber rede, manchmal so, jetzt und dann verherrlicht er das und dann will er das und dann lacht er da an der Stelle. Ey, ihr habt hier, wenn ihr mich nicht kennt, ihr habt hier mit einem schwerst traumatisierten Menschen, der mittlerweile 20 Jahre Therapie macht, zu tun, so, und das ist mein Weg, damit umzugehen, das ist mein Weg, auch meine alten Dämonen zu handeln, das ist mein Weg. Bei mir melden sich jeden Tag Menschen, die zugrunde gehen an der Situation, am Status quo.
Ja.
Und deswegen klinge ich da vielleicht manchmal so ein bisschen so nonchalant oder so, aber das ist halt der einzige Weg, wie ich irgendwie damit umgehen kann.
Danke fürs Teilen, Max.
Bitte.
Seit Folge 43 ist Sucht und Süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1 vom RBB.